Hallo und herzlich willkommen zu Beichten eines Zebras. Wobei, jetzt sind wir hier in der zweiten Folge, man könnte sagen Beichten in der Gondel oder Beichten eines Yetis. Herzlich willkommen, Niklas Lehnert, Gründer, Mitgründer von Bavertis. Jetzt wird's spannend, denn wir werden heute über Bundeswehr und Batterien sprechen. Bringst du das auf den Punkt, dein Lebenslauf?
Ja, auf jeden Fall so ein bisschen, weil der Kreis hat sich mit der Bundeswehr irgendwie geschlossen und die Batterien kamen so mit dazu.
Würdest du sagen, es hat im fernsten Sinne den Weg dorthin geebnet oder war das einfach nur Zufall?
Es war schon auch eine gute Portion Zufall
dabei. Also du hast nicht Batterien von Panzern oder so vorher ausgetauscht?
Nee, tatsächlich nicht. Ganz weit weg davon.
Erzähl mal ganz kurz, gehen wir doch wirklich mal zum Thema Bundeswehr zuerst. Wie kam es dazu? Studium war dann auch nochmal so eine Kombi, ne? Erzähl doch mal kurz rückblickend, denn das ist ja schon ein relativ aktuelles Thema jetzt heute in der heutigen Zeit. Geben wir uns mal kurz einen Einblick.
Ganz gerne. Zu meiner Zeit war Bundeswehr noch Pflichtdienst, also Zivildienst oder Bundeswehr als Wahl. Ich hatte mich schon im Vorfeld dafür entschieden, zur Bundeswehr zu gehen. War aus meiner Sicht auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich persönlich habe da wirklich eine sehr, sehr gute Zeit verbracht. Die Zeit war letztlich so gut, dass ich statt den damals 9 Monaten insgesamt ein bisschen über 2 Jahre dort geblieben bin. Habe dann dort auch eine Reserveoffizierausbildung gemacht und dementsprechend auch eine wirklich gute und hochwertige Ausbildung genossen. Und fand es tatsächlich auch ein bisschen schade damals dann, dass das abgeschafft wurde. Und gut, im Nachhinein ist man meistens schlauer als vorher. Aber wäre vielleicht eine bessere Entscheidung gewesen, das zu belassen oder zumindest einen Dienst zu erhalten, was man eben leider nicht gemacht hat.
Ja, würdest du also sagen, die Bundeswehr der Welt, das würde schon gut tun, wenn es das heutzutage mal geben würde?
Ich denke schon, weil es einfach nochmal, heute machen viele Leute ein Gap Year. Damals
also
war
nix.
Genau, also nix. Und damals war das Gap Year sozusagen vorgegeben. Und man hatte auch wirklich was zu tun. Und aus meiner Sicht auch ganz egal, ob man dann Militärdienst oder Zivildienst gemacht hat, man hat halt letzten Endes eine sinnvolle Aufgabe gehabt und hatte auch nochmal Zeit, um sich selber vielleicht so ein bisschen zu finden, nochmal zu überlegen, was man machen möchte, weil man halt auch super viele Leute kennengelernt hat, mit denen man sich austauschen kann, ganz weg von der Schule. Und ich denke schon, dass das ein wertvoller Teil von einem Lebenslauf ist, mal diese Chance bekommen zu haben und der halt aktuell leider weggefallen ist.
Es gibt ja dieses Vorurteil, dass man sagt, ja, die Bundeswehr, insbesondere mal zurückblickend, so 10, 20 Jahre, da geht nicht viel. Ich sage es mal charmant ausgedrückt. Würdest du sagen, das ist auch die Realität? Hat der Realität entsprochen, wenn man sich vielleicht die Verteidigung der anderen Länder anschaut? Hast du Sorge mit Blick auf die Welt aktuell und deine Erfahrung in der Bundeswehr? Oder sagst du, nö, das ist alles nur Vorurteile, das kann ich gar nicht bestätigen? Wir waren damals eigentlich schon gut unterwegs und werden es sogar noch besser sein? Was sagst du?
Also aus meiner Sicht ist das schon ein starkes Vorurteil, dass da nichts geht, wie du es so schon gesagt hast, weil es kommt auch immer auf einen selber an, was man aus der Zeit machen möchte. Und natürlich, wenn man nicht den Anspruch hat, was draus zu machen, dann konnte man auch damals eine relativ entspannte Zeit dort verbringen. Nichtsdestotrotz, die allermeisten Leute, die ganz große Mehrheit, hat da eine sinnvolle Zeit verbracht und hat auch sinnvolle Aufgaben übernommen. Und auch die Ausbildung damals und auch heute ist und war hochwertig im militärischen Kontext. Ja. Deswegen, das Vorteil kann ich nicht bestätigen. Das waren schon gute Leute, die auch da waren. Und alleine durch die schiere Masse, die man damals halt an Personal zur Verfügung hatte, war der Teil, der, sagen wir mal, nicht ganz so motiviert war, immer in der Minderheit. Und die allergrößte Teil dieser Leute, die dort waren, die hatten auch Bock auf das, was sie machen, haben es auch vernünftig gemacht und die Zeit deswegen aus meiner Sicht auch sinnvoll genutzt. Und die Qualität der Ausbildung ist aus meiner Sicht auch nicht schlechter geworden. Also ich mache ab und zu noch so Reserveübungen, also ich pappe ein relativ aktuelles Bild, kann ich sagen. Und es sind halt einfach weniger Leute insgesamt, die man zur Verfügung hat, was dazu führt, dass man weniger in die Breite, sondern eher in die Tiefe geht und dann halt viele Spezialisten ausbildet. Und auch da die Ausbildung ist und bleibt qualitativ hochwertig. Was man in jedem Fall sagen kann, die Quantität ist definitiv ein Problem, weil du einfach dich auch aktuell wahnsinnig schwer tust, neue Berufssoldaten oder Zeitsoldaten zu akquirieren. Das ist auf jeden Fall ein aktuelles Thema in der Truppe, aber auch in der freien Wirtschaft.
Ja, Spiel, Mitarbeitersuche.
Genau, spielt sich ja da genauso wieder. Und auch im Vergleich zu anderen Nationen. Also wir haben sowohl mit den Amerikanern als auch mit europäischen Armeen geübt. Da müssen wir uns in keinem Fall verstecken. Also okay, da sind wir in jedem Fall in der Spitzengruppe.
Das ist ja schon mal ein sehr guter, ich sag mal, jetzt kann ich guten Gewissens überleiten zum nächsten Thema. Nächsten Thema. Denn dann Studium Elektromobilität, ist das richtig?
Nicht ganz richtig. Ich habe ganz klassische BWL studiert nach der Bundeswehr.
Was war denn der Elektro? Irgendwo habe ich das gesehen.
Genau, also meine drei Mitgründer, die kommen alle aus der Elektrotechnik. Mhm. Und der Manuel, der hat Elektromobilität studiert.
Okay. Und genau so fügt sich das. So kam es dann auch zusammen. Ja? Hast du die dann auch dort deine Mitgründer kennengelernt? Mit der Idee, schaut mal, da haben wir ein Batterieproblem. Ne, kannst ja auch gerne jetzt gleich mal sagen, was Bavertis eigentlich macht.
Gerne. Also einen der Mitgründer, den Manuel, den kannte ich schon aus meiner Schulzeit. Und deswegen hatten wir immer so Kontakt gehalten. Und so kam dieser Connect dann auch zustande. Weil man weiß, Gründerteam sollte komplementär sein. Und ja, ich war aus der BWL-Seite, aus der Technik-Seite, hat sich gut ergeben. Lukas und mich haben wir dann als Hard- und Software-Spezialisten noch mit dazu genommen, weil das genau das ist, was wir machen. Letzten Endes eine Kombination aus Software- und Elektronik-Komponente. Elektronik kann man sich vorstellen, wer schon mal ein Laptop oder ein Handy aufgeschraubt hat, diese grünen Platinen mit den schwarzen Punkten, die da drauf sind. Mhm. Sowas bauen wir und entwickeln wir auch. Und letzten Endes die Kombination aus beidem hat das Ziel, Battery Packs für Elektrofahrzeuge, sowohl natürlich klassisches E-Auto als auch andere Elektrofahrzeuge, die Lebensdauer dieser Batteriezellen signifikant zu verlängern und im Sinne von der zirkulären Wertschöpfungskette auch die Wiederverwendbarkeit von diesen Battery Packs erheblich einfacher zu gestalten, als das heute der Fall ist.
Das kann man sich als Laie gar nicht vorstellen, dass das ein Problem sein soll mit den Batterien. Man denkt einfach nur Batterie voll, Batterie leer, ja gut. Gibt es dann noch die Wiederaufladbaren? aber da gibt es ja dann schon eine Welt dazwischen. Ja?
Definitiv.
Euer Startup sagt ja auch, ihr könnt 80% rausholen, nochmal on top, ne?
Ja.
Wie?
Das ist eigentlich ganz simpel, weil du musst dir vorstellen, in so einem normalen Battery Pack, die jetzt heute verbaut werden, vor allem in Elektrofahrzeugen, ist es so, du hast ja mehrere hundert bis zu mehreren tausend Batteriezellen in so einem Battery Pack drin und die sind letzten Endes wie eine Kette, alle miteinander verbunden. Und wie bei einer normalen Kette auch, das schwächste Glied definiert immer die maximale Leistung. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, so Batteriezellen sind sehr, sehr komplexe Gebilde und die altern auch. Also wie der Mensch altern auch Batteriezellen und je älter die Batteriezellen werden, umso weniger Energie können die aufnehmen, was für dich als Kunde sich darin äußert, dass du weniger weit fahren kannst. Und das Problematische ist jetzt leider, dass wenn du in konventionellen Batteriepacks eine einzige Batteriezelle hast, die schon sehr, sehr stark gealtert ist, damit sehr, sehr wenig Kapazität aufnehmen kann, dann beschränkt diese eine Zelle das gesamte Batteriepack. Und das führt dazu, wenn du dir so eine Alterungskurve vorstellst, die fängt bei 100% an, Ladestatus, und je älter dann dieses Batteriepack wird, umso weniger kommst du an deine maximale ursprüngliche Kapazität dran. Beim Handy, klassisches Beispiel, du kaufst es, beim ersten Mal hält es vielleicht 2 Tage mit einem vollen Akku. Je älter das Handy wird, hält dann irgendwann nur noch einen Tag, nur noch einen halben Tag. Und genau so ist das auch bei einem Fahrzeug-Battery Pack. Und was wir jetzt eben machen können, wir sind nicht mehr mit dieser schwächsten Zelle limitiert, sondern haben eben die Möglichkeit, dass wir auf der einen Seite sehr, sehr genau wissen, wie geht's den einzelnen Batteriezellen. Und diese einzelnen Batteriezellen dann auch wirklich so, während du fährst und lädst, nutzen können, dass die langsamer altern. Und durch diese langsamere Alterung erreichst du oder ist der Prozess, dass du Kapazität und damit Reichweite verlierst, verlangsamt. Und deswegen sagen wir, okay, es gibt vor allem in der Automobilwelt so einen Cut-off-Point, sagt man, zwischen 80% und 75% Restkapazität. Und wir erreichen diesen Zeitpunkt wesentlich später, als ein konventionelles System das tut. Und das ist eben diese Lebensdauerverlängerung, die wir da ermöglichen können, indem wir auf die Batteriezellen Zugriff haben und die sehr bedarfsgerecht ansteuern und dann auch nutzen können.
Warum kommen die Unternehmen da nicht selbst drauf? Sind die einfach nur happy, dass sie da ihre Batterien reinstecken können und fertig?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Beschreibung dafür. Die E-Mobilität, wenn man sie mit der Verbrennermobilität vergleicht, ist praktisch komplett neu. Also immer noch. 2012 Tesla, also der erste Pionier, i3 von BMW. Und wir sind letzten Endes in der absoluten Anfangsphase.
Okay.
Und die meisten Hersteller sind, genau wie du sagst, tatsächlich froh, dass die Autos fahren, dass das funktioniert. Mhm. Tut's ja auch, ja, muss man jetzt auch ganz fairerweise sagen. Und genau wie beim Verbrenner, auch der hat knapp 130 Jahre Entwicklungszeit hinter sich, bis er da angekommen ist, wo wir heute sind. Und genauso ist das bei der E-Mobilität. Also wir sind jetzt gerade in der absoluten Anfangsphase. Wir nutzen das, was wir haben, was auch vorher schon funktioniert hat, um das in den Markt zu bringen. Da ist aber noch ganz viel Luft nach oben, gerade auf der technologischen Seite und der Batterietechnologie.
Was hältst du von der gesamten Diskussion E-Auto versus Verbrenner? Als das ganze Thema aufkam, wurde ja so gesagt, ja, die Herstellung der Batterie etc. pp., da müsstest du das Auto mindestens über 100.000 Kilometer fahren, dass das zu dem gleichen CO2-Ausstoß, dass der wieder wettgemacht wird im Vergleich zum Verbrenner, der den später erreicht, dieses CO2. Also ich glaube, die Verschiebung ist, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, bei den Elektroautos ist am Anfang sehr hoch und bei Verbrenner einfach konstant halt über den gesamten Ausstoß natürlich. Was habt ihr das mit berücksichtigt? War das mit einem Antrieb oder ist das inzwischen schon etwas, was widerlegt ist?
Muss man differenziert sehen. Ganz widerlegt würde ich nicht sagen. Das E-Fahrzeug kommt halt, wenn es neu produziert wurde, mit einem relativ großen CO2-Rucksack um die Ecke, weil der Herstellungsprozess halt gerade von den Batteriezellen sehr aufwendig ist, sehr energieintensiv, auch rohstoffintensiv. Und deswegen ist der Anfangsrucksack recht groß von so einem Elektrofahrzeug. Das stimmt auch. Nur wird der relativ schnell klein, wenn das Fahrzeug genutzt wird und am besten auch natürlich mit nachhaltiger Energie geladen wird. Und dann muss man auch die 100.000 nicht mehr unbedingt erreichen, sondern das bewegt sich mittlerweile schon, sagen wir mal so, zwischen 50.000 und 70.000 Kilometer, bis man da so einen Break-Even-Point erreicht, je nachdem, welche Studien, welche Fahrzeuge man sich auch anschaut. Das ist sehr individuell. Und insgesamt, und das ist auch unser Antrieb, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Fahrzeugbatterien, die der Dreh- und Angelpunkt von jedem Elektrofahrzeug sind, so effizient und so lange nutzen, wie das irgendwie möglich ist. Weil dann wird Elektromobilität nämlich wirklich nachhaltig, weil du dann eben die Ressourcen, die du eingesetzt hast, effizient und lange nutzt. Und wenn du die Wahl hast, und das ist auch unabhängig vom Produkt nahezu, etwas wiederzuverwenden oder zu recyceln, und das ist eine wichtige Diskussion, die gerade geführt wird, dann sollte immer der Wiederverwendungs-Use-Case die erste Wahl sein. Weil auch beim Recycling brauche ich Energie, da gehen Ressourcen verloren und so weiter und so fort. Und heute geht die Diskussion aktuell ganz stark dahin, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt Elektrofahrzeuge. Die sind erstmal, die haben eine bessere CO2-Bilanz als ein Verbrennerfahrzeug. Und der Lebenszyklus von den Battery Packs sieht so aus, ich baue den in ein Elektrofahrzeug ein und wenn das dann 10, 12, 13 Jahre alt ist, recycle ich die Batterie. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, ja, da müssen wir eigentlich angreifen, weil dass wir von der Produktion, Nutzung direkt ins Recycling gehen, das ist aus unserer Sicht zu wenig. Dieses Battery Pack muss in jedem Fall, nachdem es in einem Elektrofahrzeug genutzt wurde, mindestens mal noch einen zweiten Use Case bekommen im Rahmen von zum Beispiel einem stationären Energiespeicher. Weil ein stationärer Energiespeicher, zum Beispiel für ein Wind- oder Solarkraftwerk, hat wesentlich geringere Anforderungen als jetzt ein Auto. Mhm. Ja, da gibt es keine Gewichtsrestriktionen, da gibt es faktisch keine Platzrestriktionen und letzten Endes muss der nur Energie aufnehmen, Energie abgeben. Und das ist ein Use Case, den kann ich mit dem gebrauchten Fahrzeugakku in jedem Fall abdecken. Und da kommen wir eben wieder ins Spiel, weil wir sagen, okay, so wie das aktuell aufgebaut ist, ist es sehr, sehr schwer, so ein Battery Pack von einem Use Case in den nächsten zu transferieren. Und das ist auch so ein bisschen das USP von uns, dass wir sagen, hey, wir können das mit einem Software-Update machen. Ja, also wir müssen nicht irgendwie Elektronik verändern, Batteriepacks auseinanderbauen, neu zusammenbauen. Das ist zeitaufwendig, kostenaufwendig. Ist aktuell einfach kein Business Case. Mhm. Und mit unserer Technologie hast du die Möglichkeit, du nimmst das Pack aus dem Auto raus, so wie es ist, baust das in einen stationären Energiespeicher ein, machst ein Software-Update und you're good to go. Und dann wird auch Elektromobilität noch wesentlich nachhaltiger, wenn du diesen Lebenszyklus von den Battery-Packs eben ganzheitlich denkst.
Ja. Jetzt muss man diese ganzen Visionen natürlich auch finanzieren.
Ja.
Und das war, so wie du mir erzählt hattest, eigentlich so eure größte Schwierigkeit, euer erster Fuck-up, kein Geld.
Ja.
Oder versucht, Geld zu bekommen, um genau diese Dinge zu erreichen, von denen du gesprochen hast. und das hat erstmal gar nicht funktioniert. Was ist da los gewesen? Ja, weil es klingt ja erstmal schlüssig. Also, wenn ich Kohle hätte, hätte ich gesagt, hier, her damit. Oder hätte ich euch gegeben, meine ich in dem Sinne, ja?
Ich komme nochmal auf dich zurück dann.
Ja.
Aber ja, das war auf jeden Fall unser erster Fuck-up. Wir haben als Hardware-Startup, Hardware ist hart, der Spruch hat wirklich viel Wahrheit in sich. Und wir haben halt, wir waren letzten Endes, wir sind ein Uni-Spin-Off. So, wir haben Access-Forschungstransfer bekommen, haben das Thema evaluiert, auch erfolgreich. Und dann ist so die Frage, okay, wie gehe ich die Next Steps? Weil irgendwann ist die Förderung praktisch ausgelaufen, dann brauche ich natürlich trotzdem noch Kohle. Und ja, most obvious case, wir gehen zum VC, stellen denen das Thema vor, die finden das geil, geben uns Geld, easy going.
Ja, wie immer halt.
Genau, wie immer halt. Ja, ganz einfach war es dann leider nicht. Ja. Und wir sind von einem VC zum nächsten gelaufen, haben uns eine Absage nach der anderen geholt, was durchaus frustrierend war, fairerweise. Und jo, standen irgendwann da und dachten uns so, okay, also unser Runway geht jetzt langsam dem Ende zu. Was sollen wir machen? Ja, also es sieht gerade nicht so danach aus.
Als habt ihr erstmal selber ein bisschen von Sparen gelebt.
Als würden wir da Geld bekommen. Und naja, was machst du dann? Welche Wahl hast du? Entweder du hörst auf, weil du sagst, okay, ist scheinbar doch nicht so interessant, oder suchst dir halt einen anderen Weg. Und wir haben uns dann für den anderen Weg entschieden, haben gesagt, hey, das Thema ist so cool, das kann nicht daran scheitern, dass wir jetzt, sagen wir mal, als First-Time-Gründer und auch ein Stück weit unerfahren und blauäugig in das Thema reingesprungen
und,
sind.
Und nur Männer aktuell, ne?
Und nur Männer.
Es wird tatsächlich immer wichtiger, divers auch im Gründungsteam zu sein, ja?
Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen anderen Weg, Geld zu finden. Und der nächste Schritt und vielleicht auch der bessere Schritt ist, erstmal Geld von einem zahlungswilligen Kunden zu bekommen. Mhm, weil das ist immer so der beste Proof für das, was du machst. Hey, wenn es da jemanden gibt, der dir Geld dafür gibt, dann muss da irgendwas dahinter sein, weil sonst wird er kein Geld dafür ausgeben. Und so haben wir das Problem dann gelöst und haben gesagt, okay, dann ist der VC-Case vielleicht im ersten Schritt nicht der richtige für uns. Lasst uns auf Kunden zugehen und lasst uns schauen, dass wir einfach wie ein klassisches Unternehmen von Revenues leben können. Und das hat dann auch geklappt.
Wie lange habt ihr gesucht ungefähr nach Kapital?
Ich würde sagen, ein gutes Dreivierteljahr.
Ja.
Wir haben natürlich die Förderphase dafür auch schon genutzt, um das
zu
machen.
Ja,
anderthalb in dem Fall. Wir durften auf 2 Jahre verlängern, weil wir recht erfolgreich waren in der Förderphase. Und genau, haben dann so ein Dreivierteljahr davon aufgewendet, um auf Kapitalsuche zu gehen und mussten dann aber einen anderen Weg einschlagen.
Auf den kommen wir dann nochmal gleich im Detail zu sprechen, denn es gibt ein Format im Podcast, das heißt der Beichtstuhl. Da bekommst du 2 bis 3 Statements, Fragen gestellt, auf die du nur mit Ja oder Nein erstmal antworten darfst und dann sprechen wir drüber. Bist du ready?
Gerne.
Alles klar, dann legen wir mal los. Okay, ja, die erste Frage beschäftigt sich nämlich auch gleich mit diesem ersten Kunden. Auf dem Weg zu diesem ersten Sale, seid ihr auch da nach dem Prinzip Fake it till you make it gegangen?
Ja.
Ah ja, sehr gut, okay. Erzähl mal, was war der Case? Ihr so, ist alles ready? Bitte 50.000 Euro, hier ist mein Konto.
So ein bisschen. Wir haben natürlich die Vorteile, die wir erwarten, da ganz klar ausgespielt. Musst du auch ein Stück weit in der Erwartungshaltung da reingehen. Und weil das ja dein USP ist. Ich meine, das musst du verkaufen, das ist dein Ziel, das du erreichen willst. Und deswegen haben wir das auch ganz klar so platziert. In der Erwartungshaltung, dass wir das schaffen werden. Wir hatten schon ganz gute Indikatoren, dass das klappen wird. Aber so alle Proofs waren vielleicht auch noch nicht ganz auf dem Tisch gelegen.
Hast du dir irgendwann mal so gedacht, shit, hoffentlich werden wir da nicht zu schnell auf die Probe gestellt, sonst verlieren wir das Geld, mit dem wir fast rechnen hier, anstatt ein VC-Geld zu bekommen?
In dem Fall nein.
Warum nicht?
Weil wir schon sehr überzeugt davon waren und sind, dass das so klappt, wie wir das planen und uns das vorstellen.
Ja, das heißt, dann ist nichts, der Arsch auf Grundeis dir während der ganzen Zeit kein einziges Mal gegangen?
Bisher noch nicht.
Ah, schauen wir mal, ihr seid jung, ne?
Noch ja, ja.
Wie viele Jahre sind es?
Wir hatten am 7.3., also vor ein paar Tagen, den zweiten Geburtstag.
Ja, siehst du? Wird kommen.
Ja, da bin ich mir sicher.
Micha war in der ersten Folge zu Gast, 20 Jahre jetzt inzwischen, bald unterwegs mit Viva con Aqua, Goldheim etc. Und ich glaube, bei dem ist fast jeden Tag so, dass er sich wahrscheinlich denkt, inzwischen oder vielleicht am anderen. Anyway. Hast du Angst vor der großen Konkurrenz oder den Autobauern, dass sie irgendwann sagen, hey, geile Technologie, lässt sich das verhindern überhaupt, dass die das mir kopieren? Gibt es da Bedenken? Auch Tesla, also ehrlicherweise von dem Elon Musk, Batteriethema, ne? der, glaube ich, kennt da keine Skrupel.
Ja, schon ein bisschen, weil Konkurrenz, gerade in dem Thema Mobilität und gerade im Automotive Case, da gibt es halt Riesenplayer und die darf man nicht unterschätzen. Das wäre blauäugig letzten Endes. Nichtsdestotrotz sind wir rein vom zeitlichen Ablauf noch mit einem guten Puffer unterwegs, zumindest von dem, was unsere regelmäßige Marktrecherche so hergibt.
Also Wissensvorsprung?
Genau, faktischen Wissensvorsprung. Wir sind aktuell die Einzigen, die mit dieser Technologie wirklich einen fahrfähigen Prototypen auf dem Hof stehen haben, den man übrigens auch gerne mal Probe fahren kann, wenn München ist.
Sehr gut, ja.
Drop me a line, happy to invite you. Ja. Und von dem her haben wir in jedem Fall noch einen komfortablen Wissensvorsprung. Mhm. Nichtsdestotrotz zu sagen, wir sind die Einzigen, die das machen und wir sind auch die Klügsten in dem Umfeld, das ist aus meiner Sicht immer ein bisschen blauäugig und deswegen machen wir das auch nicht. Und sind natürlich viel auf Konferenzen unterwegs, screenen den Markt, schauen uns was an, was da passiert. Und du kannst letzten Endes nie fest planen, dass nicht plötzlich ein Tesla um die Ecke kommt und sagt, hey, das ist unser neues System, here we go.
Ja.
Und man dann letzten Endes ein Konkurrenzsystem hat, mit dem man gar nicht gerechnet hat, weil man es einfach nicht auf dem Schirm hatte. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch so ein bisschen die Startup-Journey. Man muss und wir sind auch von dem System überzeugt. Und deswegen arbeiten wir da mit voller Power dran, mit dem gesamten Team und sind auch überzeugt, dass wir das gut platzieren können und da eine gute Wissensbasis aufgebaut haben, die uns auch unseren USP sichern können.
Glaubst du, die Autobauer sind da ehrlich genug, dass sie das nicht einfach von euch kopieren, auch die Deutschen vor allem? Oder könnte es schon passieren, dass es dann mal irgendwann heißt, so ja, Niklas, war schön mit euch, haben jetzt selber was?
Ja, muss man immer eine gute Balance finden. Das ist auch manchmal ein Drahtseilakt. Wie viel gebe ich Preis von dem, was ich mache, um die Leute natürlich auch anzutriggern und ihnen auch ein Stück weit zu beweisen, dass das funktioniert, was man macht. Und dem zu viel Preis geben, sodass eben eine Situation entstehen kann, wo die sagen, hey, sieht cool aus, machen wir jetzt vielleicht einfach selber.
Hattest du schon mal das Gefühl, dass jemand zu viel Fragen stellt?
Ja, einmal schon.
Ja?
Einmal bisher. Das war auch eine komische Situation, weil man in der Erwartungshaltung in dieses Gespräch reingegangen ist, dass die Gegenseite oder der Gesprächspartner letzten Endes das System gar nicht kennt. Nach wenigen Minuten und den Fragen, die gestellt wurden, war klar, die müssen das System kennen. Und das ist dann schon eine komische Situation, weil man, wenn das nicht von Anfang an offen kommuniziert wird, schon irgendwo eine Vertrauensbasis erstmal weggenommen wird, die man vorher einfach hatte. Und dann wird man halt sehr vorsichtig mit dem, was man sagt und gibt erstmal nur das Preis, was sowieso öffentlich und Common Knowledge ist. Und haben die Gespräche dann auch erstmal nicht weitergeführt.
Okay, das heißt, da kam es nicht zu einer Zusammenarbeit?
Nee, da kam es dann nicht zu einer Zusammenarbeit.
Ist es auch dann schon jetzt ein, wie sagt man, ein verbrannte Erde? Würdest du sagen, das ist jetzt schon so ein Alarmzeichen gewesen, da werden wir auch eigentlich auch in Zukunft da nichts machen, weil wir uns nicht sicher sein können?
Nee, tatsächlich so verbrannt war die Erde dann nicht. Aus dem, was wir bis jetzt mitgenommen haben, haben die das Thema auch wieder eingestellt, also nicht weiterverfolgt. Und gerade, das ist auch nochmal so ein bisschen die Antwort auf deine Frage vorhin, können die Automobiler das nicht einfach selber, vor allem die Deutschen. Wir bauen zwar auch Elektronik, aber das Know-how liegt in der Software. Und was, glaube ich, eine große Herausforderung generell für den deutschen Automobilmarkt ist, ist genau das Thema Software, weil die aus der Vergangenheit raus letzten Endes ganz stark im Maschinenbau, halt im Hardwarebau tätig waren und Software anders entwickelt wird, anders implementiert wird und die Wissensbasis da noch nicht so solide ist, dass die da wirklich stark konkurrenzfähige und innovative Systeme auf den Markt stellen können, jetzt im Vergleich zu einem Startup.
Ja.
Die Autos funktionieren, die funktionieren auch gut. Ich will es in gar keiner Weise irgendwie schlecht reden. Das sind solide Fahrzeuge, die da aktuell gebaut werden. Nichtsdestotrotz ist da auf der Innovationsseite in jedem Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Also du hast keine Angst vor dem riesen Carriot?
Nee, aktuell noch nicht.
Gut, da vielleicht hat es auch den aktuellen Meldungen da ist es zu Schulde, weil da man da sich die Gedanken macht, was daraus wird. Also Carriot, für alle, die es nicht kennen, der Softwareableger des Volkswagen-Konzerns, der sich eigentlich darum kümmern soll, das zu vereinheitlichen, die Software, richtig. Ja, spannendes Thema. Ist das etwas, das Thema Nachhaltigkeit, was dich generell antreibt, oder ist es Zufall, dass es sich um wiederverwendbare Batterien handelt?
Das ist für mich schon auch ein persönliches Thema, weil ich eigentlich schon immer der Meinung war, dass man Gegenstände so lange nutzen sollte, wie es möglich ist, mhm, und nicht immer nur auf den Neukonsum praktisch, mhm, pusht, weil, das ist vielleicht ein bisschen nostalgisch, aber je länger man einen Gegenstand irgendwie nutzt, umso mehr Beziehungen baut man in der Regel dazu auf, ja, jetzt vielleicht nicht zu einer Jacke oder so, aber gerade zu größeren Gegenständen, mhm, wie einem Auto, ja, das man häufig benutzt, da ist dann schon irgendwie eine Beziehung so ein bisschen da, zumindest für mich. Mhm. Und ich finde es auch einfach gut, wenn man dann Gegenstände wirklich effizient und lange nutzt, solange sie eben den Zweck erfüllen, für den sie gemacht wurden. Und da gehört natürlich ein Auto als sehr komplexes Teil dazu, dass ich praktisch nicht nur aktuell einen Audi A4, mhm, und deswegen finde ich das auch wichtig, dass dieses Thema Nachhaltigkeit gerade in der Mobilität auf jeden Fall mehr in den Fokus rückt, mhm, und gerade jetzt auch im Rahmen von dieser E-Mobilität nochmal sich mehr etabliert, als das jetzt in der Vergangenheit der Fall war. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall auch persönlich davon überzeugt, dass wir an einem wichtigen Thema arbeiten und wollen das deswegen auch möglichst breit und möglichst schnell in den Markt bringen, um das eben zu erreichen.
Das heißt, sobald eure Technologie so perfekt ist, steigst du auch auf E-Auto um?
Auf jeden Fall. Also wenn es die Möglichkeit gibt und die finanziellen Ressourcen das hergeben, dann in jedem Fall. Also es gibt nichts, was dagegen spricht. Also ja, die Reichweitenangst, die Ladeinfrastrukturangst, jeder, der mal ein E-Auto gefahren ist und eins besitzt, der wird diese Bedenken sofort loswerden, ja, weil es zumindest hier in Deutschland und ich würde sagen auch in den größten Teilen Europas einfach kein Thema mehr ist.
Spannend. Tolle Einblicke, Niklas, in ein vermeintlich komplexes Thema und ich finde, du hast uns da einen guten Einblick gegeben. Haben auch noch nebenher noch über die Bundeswehr gesprochen. Auch ein nächstes Vorurteil nochmal hier vom Tisch gefegt sozusagen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und du darfst natürlich, wie auch jeder Gast, noch jemanden zum Beichten aufrufen.
Hat mich erstmal sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Sinne nominiere ich Nico Wägerle von Zertivity, mhm, weil ich glaube, dass der auch coole Geschichten erzählen kann und bestimmt auch was zum Beichten hat.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass er deinem Aufruf folgt. Vielen Dank dir, schön, dass du da warst. Wir genießen jetzt noch hier bis zur Mittelstation die Aussicht. Wir haben wunderbares Wetter. Es ist wirklich toller Schnee. Ich hoffe, wir zwei kommen auch noch zum Skifahren heute.
Ich hoffe es ja auch.
Danke hier auch wieder an das gesamte Team. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Beichten eines Zebras.